Auf den Vokal A soll gesungen werden, heißt's in der Schule. Das tut der Italiener und meint der Deutsche zu tun. Der Erste singt ein negatives A, der Zweite ein positives. Italiener und alle guten Sänger sperren die Kehle auf, als ob sie A singen wollten und lassen so ihren Ton gemach hinaus. Deutsche, schlechte Sänger, nicht italienische schlechte, schicken mit dem Ton, den sie zu singen haben, ein wirkliches A mit aus der Kehle. Und nun muss der Quetschton kommen. Dieses ist das Positive, jenes das negative A.
Reil, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 9. Ist es nicht, als ob ich gestern Tee bei Ihnen getrunken habe?
Die böhmischen Soldaten haben bei jedem Strafhieb mit der Hand an den Helm gegriffen, um sich zu bedanken. Du weinst, du lachst.
Über die Soldaten, ich kann keine Beleidigung ertragen. Meine hübscheste Geschichte ist doch die. Ich sah zu Teplitz im Jahre 1822 den Prinzen Homburg von Heinrich von Kleist aufführen. Und als der Prinz dem alten Obristen Mutlosigkeit vorwirft, wie der des Kurfürsten Ordre nicht übertreten will, gibt der alte Brave nach, sich zornig verteidigend. Ich fing heftig an zu weinen. Meine Nachbarin sieht mich lang und verwundert an. Ich wusste wohl, dass kein Mensch da weinte. Ich will Ihnen sagen, warum ich weine. Ich kann keine Beleidigung ertragen. In demselben Augenblick lachen wir laut auf. Ich konnte vor Lachen und Weinen gar nicht aufhören. Und noch habe ich mir die Szene nie wieder gedacht, ohne zu lachen.
Ausgerechnet du. Eine alte Komödiengängerin lässt sich affizieren wie ein Neuling.
Ja, das ist die Illusion. Die muss ich in mir tragen, aber nicht von außen bekommen, dass ich mich als Ochse betrügen lassen soll.
Dass ich mich als Ochse betrügen lassen soll, auch gut.
Sehr gut, was ich da gesagt. Das hatte ich erst ganz überhört.
Das Ehepaar Farnhagen von Ense hat im Oktober 1819 eine möblierte Wohnung in der Französischen Straße 20 bezogen, unweit des Brandenburger Tors. Hier gibt Rahel erneut Abendgesellschaften, nun aber teils mit mehrgängigen Menüs, die sie selbst zubereitete. Chambre garnie, ohne Geräte, schreibt sie an die Schwägerin. Das kann und mache ich alles. Meine Gäste sind immer sehr zufrieden. An jedem Ende des Tisches ein Erdbeeren- und ein Kirschenteller und Salz und Pfeffer. Alles symmetrisch, alles mit Weinblättern, schönem geliehenen Silber und weißem Porzellan, einigen guten Gläsern und Tassen und Tischzeug. In dieser Mitte Berlins war Rahel aufgewachsen. Nach 6 Jahren des Umherziehens, möchte man es nennen, Prag, Wien, Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim, war diese Gegend immer ihr Zuhause geblieben. 2 Häuser neben ihrem ehemals elterlichen Wohnsitz in der Jägerstraße 51 befindet sich inzwischen das Bankhaus Mendelssohn. Mit den Kindern des Wegbereiters der Emanzipation, Moses Mendelssohn, ist Rahel seit ihrer Jugend befreundet. Die Familie von Sohn Abraham, Vater des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, wohnt nun wieder in der Nachbarschaft in der Leipziger Straße 3.
An Ludwig Robert in Berlin. Berlin, Ende August 1823. Gestern war Madame Vespermann da, die ich in der Rolle der Agathe sah. Gestern erst war diese Künstlerin sie selbst. Keine Manier, keinen Vorschlag brachte sie hier an, wie dies die gewöhnlich verzierenden Sängerinnen tun, getrieben von dem außer der Rolle liegenden Gedanken, jetzt will ich einmal die Geläufigkeit meiner Kehle zeigen. Nein, nur die bewegte Seele trieb sie an.
An die Geschwister in Berlin. Dresden, den 16. September 1824. Liebe Geschwister, herzlichen Dank für die ausführlichen Theaterberichte. Ich bitte inständigst, so oft als möglich damit fortzufahren. Gestern haben wir in Dresden die Oriante gesehen. Weber selbst schickte uns Billette. Was soll ich sagen? Eine einzige lange, langweilige Verlegenheit und fortwährendes, fühlbares Suchen, ohne zu finden. So würde Iffland komponiert haben, wenn er die Iphigenie von Goethe hätte in Musik setzen sollen.
Saint-Martin sagt, Die Seligkeit würde darin bestehen, dass wir in jedem Moment etwas Neues erfahren werden. Wer in musikalischem Vortrag keine neuen Beziehungen hört und zeigt, ist nur ein Instrument.
An Rahl. Weinhaus, eine Viertelstunde vor Wien, den 28. September 1824. Vor einem großen Spiegelglasfenster aus einem Stück, durch welches ich meinen kleinen Garten oder vielmehr mein großes Blumenbouquet wie in einem Rahmen gefasst übersehe, bei goldreinem, dunkelblauem Himmel und 16 Grad Wärme. Als ob Sie es sehen, nicht wahr? Ihr Brief hat einen angenehmen Eindruck auf mich gemacht, ob ich gleich mit den meisten Sätzen, die Sie aufstellen, nicht einig bin. So oft Sie mir seit Berlin begegneten, fühlte ich etwas Gezwungenes, Unheimliches, wie böses Gewissen in Ihrer Gegenwart. Jetzt würde ich Sie ganz unschuldig lieben. Denn höchst liebenswürdig erschienen Sie mir immer, auch wenn ich Sie fürchtete oder vermied. Dafür allein, dass Sie in Ihrem Briefe der Gewitter erwähnen, möchte ich Sie in diesem Augenblick küssen dürfen. Sie erinnern sich also, dass ich Sie fürchtete. Ich fürchte Sie auch noch, nur milder, wie alles in mir geworden ist. Ist es nicht, als ob ich gestern Tee bei Ihnen getrunken hätte? Gens.
Was siehst du so grimmig aus? Sanft musst du sein, ganz sanft.
Ich bin nicht sanft gemacht.
Nun, das lässt sich verbessern. Du musst umgeschmolzen werden. Ich lasse dich schmelzen, in ganz neue Form gießen.
Und wenn ich geschmolzen werde, weißt du, was ich da tue?
Nun?
Dann spritz ich aus der Pfanne.
Unsere Handlungen sind die Kinder unseres Geistes.
An Henrik Steffens in Breslau.
Einmal empfangen.
Berlin, den 6. September 1825.
Wissen wir nicht mehr, was aus ihnen wird.
Wie schön, wie frei, wie aus dem wahrsten Steffens haben sie über das Thema Briefschreiben fantasiert. Ich war in Weimar, Frankfurt, Baden, Heidelberg, Straßburg, habe Goethe, Berg und Tal, Busch, Gras, Wald, Wolkenschein, Sonne in aller Art Tätigkeit gesehen, Luftarten gerochen, Pflanzen aller Art, das liebe Korn, den stärkenden Hanf, den Rhein erbost gesehen, Quellen, Waldflüsschen, Wasserfälle, Fußstege, Wälder, Kastanien, alles. Und wie würde Steffens das alles finden, dachte ich täglich. Ist das ein Brief?
Henrik Steffens, 1773 bis 1845, gehörte zu den führenden Naturforschern der Romantik. In seiner Konzeption einer idealistischen, spekulativen Naturphilosophie versuchte er, ein einheitliches Bild der Natur und ihrer Entwicklung zu entwerfen, als deren Gipfel er den Menschen betrachtete.
Den Winter 1825 hielt ich Vorträge für die Studierenden über Anthropologie, die sehr besucht wurden. Bei mehreren Berliner Damen entstand der Wunsch, mich zu hören. General Gneisenau, damals Gouverneur in Berlin, überließ mir den großen Saal im Gouvernementshause als Auditorium.
Auch die Fürstin von Pückler und eine Generalin Hühnerbein bitten darum, die Vorlesungen von Steffens besuchen zu dürfen.
Vorgestern Abend sprach ich mit der Fürstin und sie bedauerte es heftig, nicht ihre Schülerin zu sein. Sie kommen also beide. Friederike Farnhagen.
Genauer, seit ihrer Heirat heißt sie Rahel Antonie Friederike Farnhagen von Ense, geborene Robert Torno. Wie ein Spanier, damit du weißt, wie ich ganz und gar heiße, hatte sie ihrer Schwester Rose einmal geschrieben.
Wie andere Damen auch, fertigte Rahel Vorlesungsmitschriften an, die ich später gemeinsam mit ihr redigierte.
Unsere Handlungen sind die Kinder unseres Geistes.
Einmal empfangen, gezeugt.
Und wie sie auch werden,
wissen wir nicht mehr, was aus
müssen wir sie uns gefallen lassen. Sie haben ein so selbstständiges
Leben,
dass sie uns auch umbringen können. Unselig.
Unselig machen sie oft unser ganzes Leben.
Sie haben weder Kinder und werden zu ganzen Geschlechtern.
Ob ich weiß, was Naturwissenschaft ist,
Naturwissenschaft? Ist derjenige Erkenntnisweg unseres Geistes, wo wir das Weltall
als Ausgangspunkt ansehen.
Die Entdeckungen darin sind aufschlussreich, halbe Offenbarungen, aber noch nie eine ganze. Weil unser höchstes, lebendiges, einziges, wo wir eine Schöpferstimme haben, noch nicht in der Natur gefunden worden ist. Recht und Unrecht.
Das einzige Gebiet, wo von Traum nicht mehr die Rede sein kann, wenn wir auch in solchem Traum lebten.
Ein ewiges, ohne alle Zeit.
Ein geringer Anfang.
Aber reell.
Will uns Steffens zeigen, wie und wozu Gott die Natur in uns gebraucht, was die Erde vorstellt?
Der hinzugeschriebene Schlusssatz ist unzweifelhaft auch von Rahl.
Schöne Lehre, aber keine absolute.
Was ist Naturwissenschaft? Was unterscheidet unsere Zeit von aller Vergangenen?
Vormals nahm man nur Fakta wahr.
Und war daher befreundet, fast ganz eins mit der Natur.
Wenn auch manchmal erschreckt und voll Graus.
Mitschrift Rahls von der ersten Vorlesung von Henrik Steffens. Donnerstag, den 3. Februar 1825.
Unsere jetzige Zeit unterscheidet sich von der vorherigen darin, dass es eine bewusste Wissenschaft ist, die auch dahin dringt und wirkt, wo die Sicht und merkbaren Mittel und Wege der Schule nicht benutzt und gehandhabt werden.
Frau von Hellwig, als man ihr gegen ihre Behauptung einwandte, auch die Männer hätten es ja in der Ehe oft schlecht, nicht immer die Frauen, sondern diese herrschten wohl ganz und gar,
rief mit Eifer aus,
oh, ein Mann, der von seiner Frau beherrscht wird, der ist es auch gar nicht wert, dass er im Hause befiehlt.
Aber, wandte Hegel sehr gelassen ein, so viel ist er doch noch immer wert, dass ihm befohlen wird. Diese witzige Wendung macht uns sehr lachen.
9. Vorlesung, 3. März 1825.
Grünes Blatt.
Mitschrift.
Grenze der Entwicklung. Element der Luft im Innern der Pflanze. Kohlen und Wasserstoff vereint nur die Pflanzen. Blumenstaub, Stickstoff.
Was der Herbst uns gibt, ist wahrlich nicht, was der Frühling wollte.
Taten sollen verwelken wegen des Samens?
Alles verborgene Geistige verschwindet in den Blüten. So auch sollen Taten verwelken, wegen des Samens.
Liebe Seele, ich sitze in meiner Einsamkeit, allein mit meiner Gram, der mir überall folgt.
An Pauline Wiesel in Paris.
Paris oder jeder andere Ort ist ja gleich.
Goethe sagt, wer nicht verzweifeln kann, der muss nicht leben.
Wenn man so etwas in sich trägt, da ist alles vorbei.
Ich bin ein Meister im Verzweifeln und nun lebe ich erst ruhig. Auch braucht mein geschwächter lieber Körper viel Ruhe. Und doch will er noch immer gesund sein.
Ja, liebe Seele, wie wahr haben Sie ausgesprochen. Man wartet auf den Tod. Ich will ihn mit offenen Armen empfangen.
Mit keinem Menschen denke ich über gewisse Dinge gleich.
Je eher, je lieber.
Lebten wir im Grünen diesen Sommer zusammen, ehe wir nach dem stummen, finstern Tod
mir
kommen.
Mir kann nichts mehr geschehen als gleichgültige Dinge und nur Schmerzen und Trauer erwarten mich.
Alle Tage lese ich 2 Pariser Zeitungen. Das unterhält mich sehr. Im Ganzen genommen geht es überall ziemlich gleich. In Amerika nur gestaltet sich in etwa eine neue Art Leben.
Liebe Wohlherzenstaube.
Es kann auf den alten Mauern kein anderes als das alte Gebäude entstehen, ohne immer wieder umzufallen.
Wenn ich dich nur wiedersehen, auf alles andere tue ich gern Verzicht. Votre Pauline.
Tagebuch.
Es gibt nichts Dümmeres, als dass geschehene Dinge nicht zu ändern sind. Nicht wahr?
Ja, aber damit meint man, wir sollen die Folgen bedenken, als wären sie schon eingetroffen. Und wenn wir diese Kraft eben nicht haben, so bestrafen uns die Folgen. Sonst nichts.
Das klingt so. Aber der Moment, der stärker ist als unsere Vorstellung von Folgen, ist auch kein Hund. In dem Moment hat man auch vollgültige Gründe gehabt.
Nicht vollgültig genug. Alle Momente sollen wie einer gefasst werden. So sollen wir es verstehen.
Nun, wozu ist denn alles eins nach dem anderen und nicht gleich beisammen? Das kann man nicht verstehen.
Nein, verstehen kann man es nicht. Wenigstens nicht immer.
Und davon kommen die Dummheiten und das Unglück? Und davon sprechen wir. Tralalalala.
Alles gelogen, ich habe das nur so geschrieben. So könnte man sprechen.
Notiert von Rahl am Donnerstag, den 1. Dezember 1825.
An Ludwig Robert in Baden, 16. August 1827.
Bis jetzt gehindert, gestört.
Alle Sorten Durchreisende, Fremde.
Alle Tage so.
Gräfin Henkel und Tochter
ich kann nicht
und
Rechnung machen.
Barnikos,
Graf Jörg,
Willisen.
Wozu die 40 Namen
Hegel,
noch?
Humboldt, Rangel.
Farnhagen will eine Schnellpostreise nach München
zu Hause bleiben.
Farnhagen will
noch ein Ausflügchen machen.
Etwas mit Schleier machen.
Oder zu Redens nach
seine Frau aus Schlesien abholen.
Oder zur Fürstin nach Karolat.
Oder nach Goethen oder...
Gewiss nichts.
Du weißt, wie wenig ich Hegelsche Bücher gegen Fichte kotierte, wie wenig seine Schreibart. Jetzt aber habe ich angefangen, seine Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft im Grundriss, die er Farnhagen verehrt hat, zu lesen. Vortrefflich. Beinahe jede Zeile eine unwiderlegliche Definition. Ich streiche an und schreibe nebenbei. Ich finde Fichte. Was sonst?
An Rahl. Wien, den 8. November 1827. Sie haben sich gewiss mehr als einmal vorgestellt, meine Teuerste, ich hätte sie vergessen. Ich fühle, dass ich alt und älter werde. Das Leben hat fast allen Reiz für mich verloren. Und sterben mag ich doch auch nicht, weil die Existenz nach dem Tode, wie es auch immer damit stehen mag, mich noch viel weniger reizt. Ich möchte wissen, wie Ihnen das Leben heute erscheint. Sollten Sie mit mir sympathisieren, so wäre es immer kein kleiner Trost, eine Leidensgefährtin, wie Sie es sind, zu haben. Sprechen Sie, wenn Sie sich überhaupt dazu aufgelegt finden, so einfach und klar als möglich zu mir. Denn alle Nebel sind für mich zerronnen. Alles, was Mystizismus oder Fanatismus heißen kann, ist fern von mir. Ich glaube, die Menschen und die Dinge nie so klar gesehen zu haben als jetzt. Und doch ist alles leer. Matt und abgespannt um mich her und in mir. Gens.
Und Rahel antwortet:
Abends 7 Uhr, Donnerstag, den 27. Dezember 1827. Endlich allein seit 4 bis 6 Wochen. Seltsam ist der Prophetenlied, doppelt seltsam, was geschieht. Gens schreibt mir, und ich antworte nicht.
Als Friederike Farnhagen schreibt sie einen 6 Buchdruckseiten langen Brief.
Sie haben weniger dabei verloren als ich. Ich stand Martern aus. Auf Ball, in Konzert, bei Schweigen, bei Sprechen, allein im Getümmel. Welche Reden hielt ich ihnen? Sie wären beglückt davon gewesen. Fürchten Sie aber nichts. Sie sollen klaren Brief haben. Meine sind aufgereiht auf meiner Seele wie auf einen Faden, immer derselbe. Also der Trost, dass ich ihnen noch gut bin, der strömt aus meinem Kinderherz hervor. Trinken Sie aus diesem Gesundbrunnen. Und dabei fürchten Sie nichts.
Sie erzählt aus ihrem Seelenleben, von ihren Krankheiten und dem Alltag mit Nichten und Kindern, von Farnhagen, der ihr
täglich ein neuer Trost, Beistand und Unterhaltung bei den heterogensten Anlässen ist. Ich hatte es nicht nötig, dass sie meiner noch gedenken.
Und sie wiederholt auch ihm gegenüber Goethes Satz:
Und wer nicht verzweifeln will, der muss nicht leben. Ich wusste, dass sie mich lieben müssen und meiner nötig haben. Und hätten sie es nie erfahren. Beglückt kann ich noch von denen werden, die ich lieben kann, unglücklich aber nicht mehr durch ihr Versagen. Da haben sie mit eins die ganze Karte meines Herzens.
Rahel öffnet ihm ihr ganzes Herz. Und was antwortet Gens mehr als einen Monat später?
Als ich Ihnen im Monat November schrieb, hatte ich das Bedürfnis, über gewisse finstere Gefühle, die in meiner Seele lagen und noch liegen, eine Art beruhigenden Kommentars von Ihnen zu erhalten. Sie haben mir zwar eine Antwort voll liebenswürdiger und schmeichelnder Worte gegeben, die eigentliche Wunde aber haben Sie doch nicht berührt. Ihr Brief hatte seinen eigenen Wert, war aber keine Antwort auf den meinigen. Ihre Manier bleibt nun einmal exzentrisch und daher der zunehmenden Trockenheit meines Geistes nicht mehr fasslich. Sie werden diese Bemerkung, die mich mehr trifft als Sie, nicht als Tadel betrachten. Ich suche nur zu erklären, welches Hindernis zwischen uns beiden besteht, obgleich wir im Grunde einander sehr nahe sein mögen.
An Minna von Zielinski,
an Rose,
in Frankfurt,
an Gens in Wien,
an Ludwig Robert,
an Astolf,
an Heinrich Heine in Paris. Ich bin eine Frau ohne Kinder, die nicht malt, nicht singt, nicht stickt, nichts verfertigt. An Rose in Haag. Könnten wir uns nur sehen. Ich sitze in schlossartigen Zimmern in einem bequemen Quartier, die Hinterfenster auf Nachbargärten, wie in einem Forsthaus.
Ganz in ihrer Mitte steht Farnhagen durch sein Leben und Wirken.
Alles inwendig bequem, behaglich, zweckmäßig. Er gibt mir mehr Bücher und Hefte in die Hände, als der Fleißigste nur verbrauchen kann.
Die Dachstube im Größern fortgesponnen.
Und ewige Diskussionen und Untersuchungen veranlasse ich schon selbst.
Frau von Farnhagen schickte uns, wie eine Spartanerin oder Römerin ihre Kinder in die Schlacht gesendet haben würde, dem kritischen Feuer entgegen, das wir anzünden wollten.
Ein einziges Haus darin. Sie wären mitten in Deutschland.
Um Gottes Willen!
Hier hast du ein paar von den neuesten Launen Brentanos, die mir gerade einfallen.
Was soll ich daran denken?
Er sprach von Arnim.
Ich denke ans
meinte,
Sterben.
Meinte, er sei einseitig und beschränkt geworden.
Denken Sie nicht ans Sterben?
Gut preußisch gesinnt und protestantisch.
Clemens ruht sich wieder zu sehr beim Katholizismus aus.
Ja, so viel als nötig wäre und sogar nötig werden Sie es noch nicht haben.
Vorwärts, armer Clemens.
Das sage Sie nicht. Es ist gerade ein bäs Jahr für die Konvertiten. Schlegel, Adam Müller, Schlosser, das geht einem an die Kehle.
Pauvre Humanité.
Einblicke, Brüder, Humboldt, Forum, Geschichten, Passage. Rahel liest und empfiehlt ihren Freunden in diesen Jahren die frühsozialistische Zeitschrift Le Globe. Le pain quotidien,
welches man haben muss, das erschütternd, auch zerreißend, auch beglückend auf mich wirkt. Den ganzen Winter waren diese Schriften, besonders der Globe, meine Nahrung, Unterhaltung, Beschäftigung.
Und träume jede Nacht, ich packe meinen Koffer und reise nach Paris, um frische Luft zu schöpfen.
Heinrich Heines Texte wurden schon bald nach dessen Ankunft in Paris im Globe gedruckt.
Ganz den heiligen Gefühlen meiner neuen Religion mich hinzugeben.
Die Zeitschrift wurde herausgegeben von Vertretern der Denkschule der Saint-Simonisten.
Und vielleicht als Priester derselben die letzten Weihen zu empfangen.
Es war die Hoffnung auf eine neue Gesellschaftsordnung.
Schade, dass uns nicht eine halbe Stunde mündlichen Gesprächs über den Saint-Simonismus geschenkt ist. Er ist das neue, groß empfundene Instrument, welches die große alte Wunde, die Geschichte der Menschen auf der Erde, endlich berührt. Ihr operiert und säet, und unumstößliche Wahrheiten hat ihr ans Licht gefördert. Mich dünkt, wir sind über manches davon nicht einer Meinung.
Ich interessiere mich eigentlich nur für die religiösen Ideen.
Hierüber müssten wir streiten. In jedem Fall bleiben Sie fleißig. Es geht kein Wort verloren. Glauben Sie's, Heine. Die Erde verschönern. Mein altes Thema. Freiheit zu jeder menschlichen Entwicklung ebenso.
Ah, ach, ich sehe wohl. Ich muss mich leiten lassen wie ein Kind. Ich habe nicht gelernt zu hinterhalten, noch jemand etwas abzulisten. Weh!
Wenn wir lügen, muss der gehasst werden,
weh der Lüge.
Dem wir vorlügen müssen.
Sie befreiet nicht.
Und das tun wir
wie
auch.
Wie jedes andere wahrgesprochene Wort die Brust. Sie macht uns nicht getrost. Sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, ein losgedruckter Pfeil von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 9. Ist es nicht, als ob ich gestern Tee bei Ihnen getrunken habe? Mit Dagmar Manzel, Max von Pufendorf, David Striesow, Franziskus Klaus, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann. Ton und Technik, Nikolaus Löwe. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.